da könnt ihr ja gar nicht die Trump-Nachrichten mitkriegen. Also 335 Millionen Dauernutzer waren im Mitte des Jahres mit Twitter unterwegs. Und mir ist aufgefallen, Twitter hat die ganze Idee eigentlich geklaut. Bis September 2017 musste man mit 140 Zeilen auskommen. Danach ist auf 280 Zeilen, die man weiterschreiben konnte, mit Kurznachrichten die Sache erweitert worden. Das ist schon bei den Herrnhuter Losungen so gewesen. Man hat Kurzbotschaften für jeden Tag getwittert. Und wer hat diesen Twitter heute schon gelesen? Na, ein paar Fromme haben wir ja unter uns. Twitter-Nachrichten mit frommen Dingen unterwegs. Und ich dachte, ja gut, letzten Sonntag hatten wir so eine Twitter-Botschaft. Die will ich uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Irgendwie nimmt er mir auch nicht alles hier. Ist ja egal, also der Tweet der Woche sollte da oben stehen. Das D ist verschütt gegangen. Die Geschichte, wo Jesus gerade ganz viele Menschen satt gemacht hatte. Er zieht sich nach Kapernaum zurück und redet dort dann zu den Menschen, die zu ihm kommen, über das Brot des Lebens, Grundnahrungsmittel. Und er sagt, wer dieses Brot nicht isst, wer mich nicht isst in diesem Bin, weil er ja Brot des Lebens ist, der wird nicht in den Himmel kommen. Ganz platte Auslegung, die ich jetzt mal in der Zusammenfassung biete. Und dann regen sich die Leute drüber auf und sagt, Kannibalen sind wir keine, Herr Jesus, diese Worte kann ich nicht hören, wer bist du eigentlich, der sowas raushaut, und gehen. 5000 waren satt geworden, die hatten Wunder gesehen ohne Ende, und dann passt ihnen eine Sache nicht, sie drehen sich um und gehen, und dann bleiben noch die 12 übrig. Und Jesus fragt ihn, sag mal, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Und dann haut Simon Petrus diesen Satz raus, der mich das letzte Mal sehr beschäftigt hat. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Da hatten wir uns das letzte Mal drüber unterhalten. Wir hatten kurz drüber nachgedacht, was sind Worte des Lebens? Und da komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. So zum Beispiel, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben mein Leben. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Lauter steile Worte, die wir gerne auf Geburtstagskarten lesen. Und wer mal zum Seniorentreffen kommt, da gibt es immer nach dem Kuchenessen ein Spruchkärtchen. Das muss man sich gegenseitig vorlesen. Und das sind immer super Verheißungen. Da steht nicht, du Otterngezücht, gehe hin. Ja, sondern da stehen immer auferbauende Bibelverse. Und wenn man die gesammelt hat, hat man für die nächsten 10 Jahre, wenn du 10 Mal im Seniorentreffen warst, hast du für jede Geburtstagskarte die richtige Antwort. Aber wir waren das letzte Mal eigentlich stehen geblieben, dass wir gesagt haben, wohin sollen wir gehen? Das war ja die Frage am Anfang. Und wenn man sitzen bleibt, so hatten wir das ja entwickelt, dann kommen wir nicht vom Fleck. Und so hatte ich verschiedene Sitzmöglichkeiten mal rausgebracht. Ich hatte gesagt, Jesus will dich auf den Fahrersitz setzen, dass du dein Auto bewegen musst. Und er ist der Navigator nebenbei. Ich frage mich, warum die meisten im Navi eine Frauenstimme haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber fahren sollst du. Viele sagen, Jesus, lenke du, aber Jesus sagt, nein, du sollst lenken und ich sag dir den Weg. Ich hatte drüber nachgedacht, über den Richterstuhl, über den Fernsehsessel, über den Beicht- oder Gnadenstuhl. Wir hatten die Bank hier vorne hingestellt und dann über die therapeutische Ruhelage. Alle diese Dinge kann man, Herr, wo sollen wir hingehen? Jedenfalls nicht in diese Ecken hinein, sondern wir sollen uns bewegen. Und dann hatte ich mein Riesenproblem. Ich habe weiter darüber nachgedacht, Worte des ewigen Lebens, was ist das eigentlich genau? Was ist Wort des ewigen Lebens? so Bibelverse gute, die sind ja alle wunderbar. Und Petrus sagt, wohin sollen wir denn überhaupt gehen? Er hatte überlegt, was sind Worte des lebendigen Lebens, ewigen Lebens? Einschalten. Jetzt wird der eine oder andere einen Bibelvers sagen. Aber es fängt viel früher an. Ich würde gerne mal eine Umfrage machen. Ich würde mal hingehen und sagen, weißt du, warum du lebst? Na, du hast jetzt die schnelle Antwort, wa? Du hast das schon mal Gedanken drüber. Aber haben wir wirklich schon mal drüber nachgedacht, warum bin ich überhaupt? Die Frage Nummer zwei, was soll ich überhaupt? Die klassischen Warum-Fragen. Warum hat sich Gott gerade so einen Mann mit Brille und so wenig Haaren ausgedacht, dann noch mit Krawatte im Gottesdienst sitzend, ja? Und je älter man wird und so weniger man gestalten kann, umso mehr fragt man sich, was soll ich überhaupt noch hier? Habt ihr euch mal diese Frage gestellt? Was kann ich denn noch machen? Was kann ich denn noch erledigen? Klar, wenn ich jung bin, sage ich, na gut, ich will jetzt mal die Welt retten, das ist ganz klar. Ich gehe in die Mission, Jugend mit einer Mission. Ich lerne Toiletten putzen und Wort verkündigen. Aber wenn man älter wird, ist diese Frage ganz elementar, warum lebst du überhaupt? Was hat sich Gott gedacht, so eine Figur, wie du eine bist, zu machen? Damit fängt es an, ein Wort des ewigen Lebens. Solange du diese Frage nicht beantworten kannst, kannst du 100 Bibelverse lesen, oh, Gott ist treu, du darfst beten, du darfst dies und jenes, du kannst ganz viele Bibelverse auswendig lernen, solange du das eine nicht beantworten kannst, warum du lebst. Macht es überhaupt keinen Sinn, wo gehst du hin? In der DDR war ganz klar, man hat fürs Kollektiv gelebt, im Dritten Reich hat man fürs Volk gelebt und heute lebt man autark, jeder dreht sein eigenes Ding. Deswegen ist die Frage, wenn ich ewig leben soll, ist es ganz wichtig, welchen Weg schlage ich ein? Und ich habe gedacht, wir müssten eigentlich zu Jesus persönlich gehen. Und deswegen habe ich meine Predigt überschrieben, der Arztbesuch. Weil, ich weiß nicht, wenn man älter wird, sind ganz viele Geburtstagsfeiern oder Gedenkfeiern damit gefüllt, dass man über Arztdinge nachdenkt. Weißt du einen guten Arzt gegen Fußpilz? Weißt du einen guten gegen den Rücken? Oh, ich kenne da einen. Und die Suche nach einem guten Arzt ist extrem schwierig. Ich habe gedacht, was zeichnet einen guten Arzt aus? Habe mal so meine Gedanken spielen lassen. Das Erste, er nimmt sich Zeit, dich kennenzulernen. Kennt jemand so einen Arzt? Bitte nachher abgeben. Ja, du denkst jetzt, Jesus ist der Arzt, wa? Ich meine jetzt einen hier in der Umgebung, der einigermaßen mit der BVG erreichbar ist, der sich Zeit nimmt. Also wenn ihr einen nachher wisst, nachher bei mir melden. Der eine gründliche Untersuchung durchführt. Also ich kenne das, du kommst hin, der Computer sagt, aha, der ist schon mal da gewesen, der hat schon immer mal die und die Tabletten gekriegt, wollen wir eben Blutdruck messen, das lässt sich gut mit der Krankenkasse abrechnen. Ich hoffe, jetzt ist kein Arzt da und kein Arzt hört nachher meine CD ab, das könnte Repressalien nach sich ziehen. Aber wo hat man einen Arzt, der sich Zeit nimmt, der genau untersucht, eine ganz genaue Analyse macht? Einer, der nicht rumschwafelt, der sagt, ach, nehmen Sie sich mal nicht so ernst, also das bisschen Krebs, irgendwann muss man sowieso sterben, stellen Sie sich nicht so an, jeden Tag sterben in Deutschland so viele Menschen, kommt auf einen mehr oder weniger nicht drauf an, wir gucken mal, dass wir die Qual nicht so lange hinziehen. Der nicht rumschwafelt. Ein, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es wirklich schlecht geht, der sagt, also ach, darf man nicht so pingelig sehen, wir kommen schon irgendwie klar. Der sagt, nee, es ist ernst. der ernst mit dir redet. Einer, der sagt, sie rauchen zu viel, sie sitzen zu viel, sie essen zu fett, der dir die Wahrheit sagt. Ein guter Arzt, der lässt sich nicht von der Pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenkasse sponsern. Ein guter Arzt kommt auch, wenn es brennt. Also in meiner Heimat bin ich groß geworden, da hatten wir noch so den klassischen Landarzt. Marianne schmunzelt vor sich hin, weil sie kennt den auch. Wenn der dann kam, wenn du Magenkrämpfe hattest und er kam gerufen, dann ist er erstmal in die Küche gekommen und hat den Kochtopf hochgehoben, hat gesagt, mal gucken, was ihr heute zu essen habt. Der kannte noch die Schwierigkeiten meiner Uroma. Das hatte sich über Generationen der wusste genau, also in dieser Familie, die haben immer mit Läusen zu kämpfen, da brauche ich gar nicht erst anfangen, das war schon immer so. Ja. Der wusste alles. Ein guter Arzt, der kommt, wenn es brennt, gibt Anweisungen zum Leben und verordnet Nachuntersuchungen. Und ich dachte, wenn wir über Worte des Lebens nachdenken, dann müssen wir zu dem Arzt Jesus gehen, der sich Zeit nimmt. Und damit wir das nicht vergessen, wie er sich Zeit nimmt, wie er zu uns redet, habe ich einen ganz bekannten Text rausgesucht, den ich mit euch lesen möchte. Der steht in Lukas 8, Vers 4 bis 15, zu lesen unter der Rubrik Arztbesuch. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Halten wir mal einen Moment diesen Teil fest. Jesus nimmt sich Zeit. Ich habe keine, Jesus hat unendlich viele. Jesus nimmt sich Zeit. Du kannst jederzeit zu ihm kommen. Er hat Zeit für dich, ganz persönlich. Hier kommen sie von nah und fern zusammen und jetzt sitzt du bei ihm in der Sprechstunde. Und jetzt fängt Jesus an und sagt, gemacht, ich muss euch mal einiges sagen. Damit ihr es versteht, lege ich euch ein Gleichnis vor. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Anderes fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier fühle ich mich jetzt wie beim Arztbesuch. Er sagt mir lauter lateinische Begriffe, was ich habe und ich verstehe gar nichts. Ich lese den Zettel, den er nachher gegeben hat und er sagt, na, der hat das und das und das. Ich verstehe gar nichts. Gott sei Dank gibt es Google und ich kann dann übersetzen. Aber die Leute damals gehen weg und sagen, verstehe ich nicht, ich bin krank, ich möchte leben, möglichst ewig auch. Aber die Jünger sagten, ich brauche eine Übersetzung und auch dafür nimmt sich Jesus Zeit. Es fragten ihn über seine Jünger, was heißt das Gleichnis, was bedeutet das? Er aber sprach, euch ist es zu geben, die Geheimnisse des Reiches Gottes, den anderen aber ist gegeben in Gleichnissen, dass sie sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das lasse ich mal in der Auslegung, das wäre ein Thema für sich. Aber jetzt fängt dieser Arzt Jesus an, mir Dinge zu erklären. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Worte des ewigen Lebens. Klammer auf, Klammer zu. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ich habe gedacht, ich buchstabiere den Arztbesuch ein bisschen. Hier haben wir den Sämann, der den guten Samen aussät. Das ist das Wort Gottes, erklärt Jesus. Das erklärt, woher ich komme. Das erklärt, wer ich bin. Das erklärt, wo gehe ich hin und wozu ich da bin. Und ihr Lieben, wenn ihr diese Dinge nicht in der Bibel herausfindet und dafür eine klare Antwort findet, so wie Miriam das vorhin rausgehauen habt, dann sind wir nur religiös unterwegs. Wenn du wissen willst, wozu du da bist, dann fang an bei 1. Mose zu lesen, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Er sagt, er ist sehr, sehr gut. Und er sagt, geh, macht euch die Erde untertan. Werde kreativ. Wer hat irgendwo ein Hobby? Ja, gibt es welche? Na, ihr lest eine Bibel, wa? Ihr gebt ein, na, da gibt es ein. Ja. Ja. Du mit der Pfeife, mit der Flöte, ja. Ja, ist klar. Manche häkeln. Ich habe schon mal gedacht, man könnte das effektiver gestalten, während im Schlafen. Das ist so untätig. Man müsste jetzt überlegen, wie man im Schlafen noch mit den Füßen einen Topflacken häkeln könnte. Das wäre Effektivität. Wenn wir nicht mehr kreativ sind, wenn wir sagen, ich sitze nur noch rum, ich lasse mich nur noch berieseln über das, wie war das mit dem Sperrholzkasten, ja, habe ich mir ja gemerkt, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Dann läufst du aus dem Ruder, du weißt nicht, wofür du bist. Ich warte immer noch drauf, dass du einige deiner Bilder mal hier aufhängst. Ich möchte sehen, was du malst. Ich komme nicht zum Besuch, da musst du mit den Bildern herkommen. Wir haben einige Flächen, in vielen Kirchen hängen ja irgendwie Van Gogh-Sachen, ja, oder so, nicht? Hast du irgendwas, wo du kreativ bist? Wenn nicht, weißt du nicht, warum du lebst. Nur damit du Geld verdienst, nur damit du den Chef glücklich machst. Spätestens dann, wenn du auf Rente bist und sitzt zu Hause vor der Klotze, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und wenn du nichts kannst, außer Streichholzhäuschen bauen, dann bau schöne Streichholzhäuschen. Aber fang an, wieder zu träumen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, kreativ zu sein bis zum letzten Atemzug. Mich bewegt es zutiefst, dass wir immer noch gute Paul-Gerhardt-Lieder haben. Und wenn du mal das klassische Kirchengesangbuch aufschlägst, das sind 90% sind Lieder, die sind älter wie 300 Jahre. Und die haben immer noch einen tiefen Text. Und manchmal beschleicht es mich, nichts gegen den Lobpreis, ich fand den klasse heute, ja. Aber manchmal sind wir Hillsong-Lieder viel zu flach geworden. In den ganzen Liedern wird nicht bearbeitet, wie man aus tiefem Leid in Freude durchkommt. Da muss ich wieder Paul-Gerhardt-Lieder lesen. Ich frage mich, wo heute die Liederschreiber sind, die kreativ werden, die üben, Texte zu formulieren. Wo sind die Gedichteschreiber? Stattdessen lasse ich mich von den Tweets von Herrn Trump überraschen. Ich glaube, hier hat uns der Feind irgendwas geraubt. Du weißt nicht mehr, warum du da bist, was für Gaben Gott in deine Hand gelegt hast. Du hast wunderbare Gaben bekommen. Hier ist keiner, der nichts bekommen hat. Das ist der Same, der ausgestreut worden ist. Da musst du hören, du bist gewollt. Du musst wieder hören, du bist geliebt. Auch ohne, dass du Leistung bringst. Wenn du das nicht aus dem Wort Gottes herausliest, nützt es gar nichts, dass du Johannes 3, Vers 16 auswendig kannst. dann nützt es gar nichts, dass du Psalm 23 zitieren kannst oder das Vaterunser, das du heute vermisst hast im Rahmen unserer Anfangsliturgie. Du musst wissen vom Wort Gottes, wo steht es geschrieben, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist, dass du da bist, dass Gott seine Hand zu dir ausstreckt. Wenn du das nicht aus der Schrift herauslesen kannst, dann bist du nur fromm. Der Same ist ausgestreut. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da ist was ausgestreut worden. Und die Frage ist, wo fällt es hin? Parallelen zur Jesus-Geschichte, die er uns hier lehrt. Und dann sitzen wir beim Arzt. Jetzt macht er eine Untersuchung. Und er ist ganz ehrlich in der ganzen, in dem ganzen Ergebnis. Er sagt, hier ist was krank in der Christengeschichte. Der Wegchrist habe ich das genannt. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Das sind nicht die Heiden, die nie was gehört haben. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich das Gleichnis jetzt nochmal gelesen habe. Das sind Leute, die das Wort Gottes gehört haben. Und das musst du wissen, dann kommt der Teufel und nimmt es dir weg. Das Banale in der Seelsorge ist dann immer, wenn jemand wirklich ein blödes Leben gehabt hat, viel Schwierigkeiten, viele Probleme und du sagst ihm dann, hey, du bist von Gott geliebt. Die Person glaubt es für 5 Minuten, bis es das nächste Mal vorm Spiegel steht. Der Teufel ist so real wie nur was. Und ich frage mich manchmal über die Jahre, was ich gepredigt habe, über das, was ich an Predigten gehört habe, was glaube ich wirklich noch oder was ist mir ganz schnell geraubt worden? Ich kann mich daran erinnern, während der Jesus-Bibelzeit, wie das Ganze so richtig hochkochte, Jesus kommt wieder, bist du bereit, ist alles wunderbar, da fiel mir so ein Band von Däniken in die Hand. Wer hat mal davon was gehört? Ja? Das habe ich gelesen und dachte, wow, also die Inkas, das müssen Außerirdische gewesen sein, die hätten ja nie das und das bauen können, die großen Steine so mit den ohne Fugen, die Pyramiden, wenn man die Grundfläche zum Volumen nimmt von der Cheops-Pyramide, kriegt man, ich sag mal, die Entfernung zum ersten schwarzen Loch oder solche Thesen hat er ja aufgestellt. Da dachte ich, es müssen doch Außerirdische sein. Du gehst in den Gottesdienst, siehst die ganzen Sachen, hörst das Wort Gottes, was Gott tut, du siehst das, gehst nach Hause, liest denjenigen und sagst, na irgendwie müssen es doch Außerirdische gewesen sein. Und du fängst deine eigene Theorie an zu bauen, dass die Außerirdischen vielleicht auch von Gott geliebt werden, aber die hier runtergekommen sind. Und irgendwann stelle ich fest, da kommt der Feind und nimmt mir jede Menge von den guten Worten, die Gott gesät hat, nimmt er weg. Ich bin noch nicht gar nicht aus dem Gottesdienst wieder raus. Dann nimmt es weg. Wie oft lassen wir uns das vom Teufel rauben? In jedem Streit, den du hast, lässt du dir vom Teufel das Maß der Vergebung rauben. Da ist Jesus ganz ehrlich. Er sagt, es gibt einen Teufel. Lass dir nicht klar machen, ihn gibt's nicht. Ihn gibt's. Wenn dir es hier in unserer Gesellschaft nicht auffällt, dass er nicht da ist, dann hör mal ein paar Nachrichten aus dem Jemen. Dann lies mal die Geschichten aus dem Dritten Reich, was man mit einer christlichen Kultur gemacht hat. Dann liest du, wie die deutschen Christen hochkamen. Wie das Wort Gottes geraubt worden ist durch den Teufel und man hat was ganz Schlimmes hineingepflanzt. Das ist erschreckend ohne Ende, wie Christen, die das Wort Gottes gehört haben, es sich wieder rauben lassen und dabei ihre Seligkeit an die Wand nageln. Jesus ist ganz klar und ganz deutlich in der Richtung und er sagt, gibt Acht, wenn du vom Arztbesuch zurückkommst, meine Therapie ist, lass dir das Wort Gottes nicht rauben. Wer von euch kann seinen Konfirmationsspruch noch, ihr Frommen, die ihr konfirmiert seid? Ihr anderen seid nicht konfirmiert? Wer kennt noch seinen Taufspruch? Will man anders fragen. Na, das sind ja ein paar mehr. Was ist mit den anderen? Hat der Teufel euch das schon geraubt? Also, ihr müsst mal einen Test machen. Geht mal auf die Straße mit dem Mikro und fragt mal, sind Sie konfirmiert worden? Ja, ganz klar. Können Sie noch Ihren Konfirmspruch? Ja, schönen Tag noch. Soll ich mal rumgehen und mal fragen, ob du dich nur professorisch gemeldet hast oder ob du das wirklich ernst meinst? Kannst du noch? Okay, ja, komm, da hinten kommt ein tiefes Ja, dir glaube ich dadurch. Ich denke, uns raubt der Feind ganz viele gute Dinge. In unserer Gesellschaft müsste jeder wissen, was Jesus bedeutet. Aber ich habe noch einen zweiten Teil, der Felsenchrist. Wir sind also noch beim Arztbesuch, der Arzt misst also mal wieder durch und dann kommt er zum Ergebnis wieder ganz ehrlich. Er beschreibt das, sie sind krank. Die aber auf dem Felsen sind die, wenn sie es hören, sie nehmen das Wort mit Freuden an, sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Hast du Jesus im Gepäck, steckst du jedes Elend weg. Stimmt nicht. Wir gehen oft durch Krisen und Anfechtungen kommen, ihr Lieben. Wir können uns noch so anstellen. Also wenn du nie eine Anfechtung hast, dann komm und werd Mitglied in der Gemeinde. Wir schaffen dich. Wir kriegen dir irgendwas untergejubelt, was wirklich Stress verursacht. Wenn du das nicht glaubst, dann heirate. Ja, man sagt ja, die Ehe ist wie eine belagerte Stadt. Die, die draußen sind, wollen rein und die drin sind, wollen raus. Nee, Ehe ist was Wunderbares, aber ich sag dir, in jeder guten Beziehung gibt es Anfechtung. In jeder guten Beziehung gibt es Anfechtung. Die kommen. Und wenn dir die Gemeinde oder die Ehe nicht reicht, in unserer Gesellschaft kommen Anfechtungen. Du machst einmal die Klotze an und hörst nur negative Meldungen. Was mit dem Brexit ist, wie viel Arbeitslose es gibt. Ich wüsste mal gerne, wie viele neue Stellen es gibt. Du brauchst ja überall Zöllner dann. Verstehst du? Du brauchst neue Spediteure. Du brauchst ganz neue Evangelisten, die an den ganzen LKW-Schlangen vorbeigehen und entsprechende neue Testamente für LKW-Fahrer verteilen. Es gibt extra neue Testamente für LKW-Fahrer. Wusstest du das? Es gibt auch welche für Motorradfahrer, eine Biker-Bibel. Nachdem ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, habe ich die meinem Fahrschullehrer gegeben. Er guckt drauf und sagt, was ist denn das? Ja, sage ich, wenn Sie mal irgendwie vor einen Baum fahren, können Sie das Juli brauchen, wenn Sie das vorher gelesen haben. Ja. Es gibt Biker-Bibel, es gibt viel, ja, und die ganzen Anfechtungen, auf einmal kommen Ängste. Und dann ist die Frage, was trägt? Der Arzt sagt, ganz ehrlich, es kommen Krisenzeiten. Es kommen Krisenzeiten. Wunder dich nicht, stöhne nicht darüber, das ist normal, das gehört zu unserem Leben. Noch sind wir nicht im Himmel. Und dann ist die Frage, welche Wurzeln hast du? Erschreckend, was Jesus hier sagt in der Therapie, nicht? Aber ich dachte, was rät uns Jesus? Was könnten wir dagegen ansetzen? Ich denke, es gibt eine 3G-Therapie, die Jesus jetzt empfiehlt. Das erste ist Gebet. Und ob ich schon wanderte durchs Todestal, hin ins Gebet. Da kannst du klagen, da kannst du dich beschweren, da kannst du anfragen, wo es hingeht. Gebet. Das zweite G ist Gemeinde. Ich glaube, die in der Anfechtung Gemeinde verlassen, die opfern sich freiwillig. Und das dritte ist Gloria, habe ich so genannt. Das ist Lobpreis, Anbetung. Mitten in der Krise. Hast du irgendwelche Bibelverse, die du singen kannst, die du beten kannst, wenn es wirklich dicke kommt? Ach, macht sich ganz schlecht. Fröhlich, fröhlich, fröhlich ist das Volk. Ja. Das kannst du dann knicken in dem Moment. Da brauchst du irgendwas, was ganz viel Schmerz ausdrückt. Und den Trost, den du dann empfängst. Die drei Gs. Wenn du sie nicht verinnerlichst, wirst du bei der Anfechtung jemand sein, der dann geht und damit das ewige Leben verpeilt. Anfechtung, komm, noch ein Arztbesuch, der Dornenchrist. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Hier bräuchte ich eigentlich eine Schutzimpfung gegen solche Sachen. Oder besser noch, eine Blutwäsche. Wenn ich schon mit dem Reichtum um die Dinge dieser Welt verseucht bin, brauche ich eine Blutwäsche. An die Apparatur anzuschließen, Jesus sagt, das geht jetzt nicht mehr so ganz einfach. Man muss ihm ähnlicher werden. Er sagt ganz ehrlich, wenn du weiter rauchst, könnte dein Leben irgendwie verkürzt enden. Und dann kannst du den Spruch raushauen, ja, mein Opa, der ist 90 geworden und der hat immer gequalmt. Da kannst du die Bilder sehen und du kannst einfach so weitermachen wie bisher. So ist es mit dem geistlichen Leben auch. Jesus hält dieses Bild dahin und sagt, wenn du so weitermachst wie bisher, kostet dich das die Ewigkeit. Das sind Worte des ewigen Lebens. Wenn du so weitermachst, so hinter dem Kapital, hinter den Aktienkursen hinterherjagst, wenn du dieses oder jenes permanent machst, wenn du nicht glaubst, dass Gott dich weiter versorgt. Eine meiner Lieblingsgeschichten, ich glaube, die habe ich auch irgendwann mal erzählt, weil man wiederholt sich ja in den Jahren, ist die von Jost Müller-Böhn. Der erzählte, wie sie in den kalten Nächten nach dem Zweiten Weltkrieg gesessen haben. Die Fenster verklebt, minus 20 Grad. Er sagt, er liegt mit seiner Mutter im Bett, mehrere Tage nichts zu essen. Sie liegen im Bett, weil es da warm ist. Nichts zum Brennen da im Haushalt. Und dann plötzlich steht die Mutter auf, obwohl es, ich sag mal, minus 20 Grad sind, kniet sich vors Bett und fängt an zu beten und Gott zu danken für das Essen, was kommen wird. Er sagt, sie haben sich im Bett gegenseitig Kochbücher vorgelesen, um gegen den Hunger anzugehen. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Mutter in den Koller gegangen. Jetzt ist sie durchgedreht. Sie steht wieder auf, geht wieder unter die Bettdecke und plötzlich klopft es an der Tür. Sie geht hin, macht die Tür einen Spalt breit auf und da steht der Mann, der sie aus der Wohnung auf die Straße setzen will, weil er dieses kalte Zimmer für sich brauchen will. Der steht vor der Tür. Die Mutter will die Tür zuschieben, aber da hat er schon den Fuß in der Tür. Keine Chance mehr. Der drückt die Tür auf und sagt, entschuldigen Sie, ich bin mit meinem kleinen Leiterwagen mit einem Sack Kartoffeln unterwegs und vor Ihrer Tür ist die Karre zusammengebrochen. Wenn die draußen noch 5 Minuten liegen, dann sind die Kartoffeln alle erfroren. Können Sie die gebrauchen? Dann sagt er, dann haben wir den Sack Kartoffeln hochgeholt. Die Puppe meiner Schwester, die mit Stroh gefüllt war, wurde zum Feuer anmachen genutzt. Wir haben das Letzte verbrannt im Ofen und nach kurzer Zeit hatten wir was zu essen. Das war nicht das größte, das beste Festessen, aber es war genial nach Tagen des Hungers. Wenn wir einen Gott haben, der versorgt, dann brauchen wir manchmal eine Bluttransfusion, dass wir es wirklich glauben, er trägt durch. Gestern waren einige Leute von Bad Hersfeld wieder da und haben wieder einige Sachen vorbeigebracht unten. Und dann erzählte er mir, der Chef, also wir wussten gar nicht, wie wir die ganzen Pakete machen konnten. Wir haben uns darüber unterhalten und hatten keinen Glauben, dass das Geld dafür zusammenkommt. Und dann hat der Geschäftsführer einfach viel mehr bestellt, als wir bezahlen konnten. Das war sonderbar. Als die Pakete fertig gepackt werden mussten, hatten wir genug Geld da. Ach, sag ich, das Gefühl kenne ich über Jahre. Wenn meine Frau die Überweisung macht, dann sagt sie immer, wir haben kein Geld dafür. Ich sage, erzähl mir das nicht, sonst schlafe ich nicht ruhig. Aber wir konnten die ganzen Jahre immer jede Rechnung bezahlen. Sollte Gott nicht zu seinem Volk stehen und versorgen? Die Sorgen um die Dinge dieser Welt. Ich glaube, wir brauchen in unseren Gemeinden wieder eine Bluttransfusion. Weil unterm Strich glaube ich, nicht der Teppichboden in der Kirche, nicht die letzte Technik bringt's, sondern die Erbarmung Gottes. Jesus warnt davor und sagt, die Frucht wird nicht kommen. Und vielleicht ist das eines der Dilemmas, weswegen das in der westlichen Welt mit dem Evangelium so schlecht geht. Wir glauben mehr an Technik wie an die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wenn beides zusammenkommt, ist es gut. Aber dann ist Kreativität im Einsatz Kreativität, die Gott ehrt. Und dann kommt der Arzt zu dem Ding und sagt, okay, das Blutbild haben wir gemacht, Transfusion ist gelaufen, jetzt brauchen wir noch den guten Erntechristen, der aber auf dem guten Land, das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Also, wenn ich dran denke, wie ich zum Arzt mich geschleppt habe, weil ich es so im Rücken hatte, falsche Bewegung, falsche Eck, du gehst also so, fährst mit dem Bürostuhl Richtung Toilette und setzt dich dann um, kommst morgens nicht aus dem Bett und gehst dann so zum Arzt, verschreiben Sie mir was. Und dann denkst du, die richtige Tablette und ich stehe wieder eins. Blöderweise hat das bei mir nie geklappt. Dann hauen die mir so eine richtig starke Spritze hinten rein. Ich weiß nicht, was mir weh getan hat. Und ich denke, jetzt ist alles klar. Aber eine Stunde später ist das wieder da. Und dann stelle ich fest, ich habe keine Geduld. Ich möchte zum Arzt gehen und möchte eine Instant-Befriedigung haben. So wie zu McDonald's gehen. Bestellst und ein paar Minuten später hast du das Gerät in deiner Hand, was du essen willst. Jesus sagt das Wort hören. Das Wort behalten, nicht nur auswendig lernen, sondern in einem Herzen, in einem feinen und guten Herzen bewegen. Du kannst Theologie betreiben und nimmst alles auseinander, dann ist dein Herz nicht gut, du willst was beweisen, was nicht geht. Und dann Frucht bringen in Geduld. Ich brauche eine spezielle Therapie bei dem Arzt, der sich Zeit nimmt. Er sagt, Paul, hast du zugehört, was du predigst? Sag, ja, weiß ich, habe ich ja sogar schriftlich. Sag, lies sie das nochmal durch heute Abend. Nee. Ich denke, wir müssen wieder hinkommen. Worte zum ewigen Leben aufzunehmen. Schaffen wir das nicht, sind wir nur fromm. Petrus kommt und antwortet, wohin sollten wir gehen? Klammer auf, Herr Jesus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich möchte nicht nur zum Arzt gehen, um irgendeine Illustrierte zu lesen, sondern ich möchte erwarten, wenn ich zu meinem Arzt Jesus kommt, dass er sich Zeit nimmt, mir sagt, wo ich stehe, ganz ehrlich. Bin ich auf dem Weg mit dem Wort Gottes? Fällt es bei mir auf harten Boden? Wächst es an und erstickt dann um die Sorgen in den Sorgen dieser Welt? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte zu jemandem werden, der Frucht bringt, wo das Wort auf guten Boden fällt.